ARD.
Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte ein Wort, was so dieses Gefühl beschreibt, wenn man richtig viel Spaß hat, also so richtig Bock hat oder etwas genießt. Man sagt dann, это просто...
Наслаждение.
Ein Genuss. Nein, das meinte ich nicht. Dieses Wort, was ich meine, ist super kurz.
Это просто... Кайф.
Oh mein Gott, ja!
Echt?
Кайф! Das habe ich gesucht.
Hä?
Das ist so ein Wort, das das Gefühl, also erstens Spaß, dann so ein, wenn man einen Adrenalinkick hat oder sowas. Oder vielleicht einfach nur, ja, so ein bisschen berauscht ist von irgendeinem krassen Feeling, was man gerade hat. Das ist Кайф.
Witzig, ich hätte niemals gedacht, dass ich das jetzt verstehe.
Wie schnell das ging.
Ey, manchmal habe ich doch schon auch einfach noch den russischen Wortschatz drauf, manchmal.
voll gut. Das habe ich dann erstmal nachgeguckt. Kaif kommt einfach aus dem Arabischen.
Nein, wusste ich nicht.
Das
krass.
War für mich auch eine neue Info. Und ich benutze dieses Wort eigentlich super oft, wenn ich mit meiner Familie über etwas rede. Und ich weiß auch gar
Wirklich?
Nicht, ob das jetzt heutzutage junge Leute sagen, weißt du? Das ist schon wieder so ein Wort.
Das wollte ich nämlich auch jetzt mal vorsichtig anmerken, dass ich das Wort, dass ich das von meiner Mutter kenne. Und dass sie das sagen würde, wenn etwas halt so cool ist.
Ja.
Und ich
Kai.
Weiß nicht. Also so, ich kenne das halt von ihr. Aber gut, kann ja sein, dass es immer noch verwendet wird. Wer weiß.
Ja. Leute, we're back. Hallo.
We're back.
Willkommen zu Nette Mädchen, dem Podcast von Das Ding vom SWR. Valeria, du bist wieder gesund.
Ich bin wieder gesund, es tut mir leid. Letzte Woche kam keine Folge online. Dafür, Leute, keine Sorge, diese Woche und nächste Woche geht ganz normal weiter. Also hoffentlich hat es jetzt euch nicht zu sehr verwirrt in eurem Rhythmus, in eurem Nette Mädchen-Rhythmus.
Es ist sogar noch besser. Also man hat quasi jetzt die Folge und nächste Woche sofort die nächste. Es ist...
So kann man es natürlich auch sehen. Und mich hat ja jetzt so ein bisschen die Grippe erwischt und ich hatte ein bisschen Zeit, nachzudenken und mich nochmal zurückzuerinnern, wie die letzte Zeit war. Und die letzte Zeit war sehr schön, war ein Kreif. Ich weiß nicht, ob du es deswegen vielleicht auch
vielleicht. Das hat schon
geholt
was, was mit unserer Folge zu tun, auf jeden Fall.
Ja, genau, weil wir haben ja deinen Geburtstag gefeiert. Ich sag jetzt mal nicht, ob ich deswegen krank geworden bin oder nicht.
Man weiß es nicht.
Aber ich muss ehrlich sagen,
ich habe eine Nachricht bekommen per DM von einer russischen Person, die geschrieben hat, man merkt, du liebst Geburtstage auch genauso sehr wie ich, oder? So, ja.
Geburtstage sind ja auch toll. Ja. Hast du denn lange DMs Glückwünsche bekommen, wie wir schon mal in der Folge jetzt hier eigentlich gesagt haben, wie es richtig ist, wie man Leute beglückwünscht?
Ja, von den wichtigsten Personen, ja.
Sehr gut. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Und wir hatten ja eine sehr schöne Zeit. Aber ich muss dir jetzt an dieser Stelle etwas gestehen. Es gab da eine Kleinigkeit, die passiert ist, bevor ich dich getroffen habe, die mich wirklich lange noch beschäftigt hat.
Du hast mir das gesagt und dann, ich so, ja, was war das denn? Und du so,
ich erzähl's dir im Podcast.
Und jetzt bin ich bin wirklich so gespannt, was jetzt kommt.
Du denkst es dir vielleicht, aber, ich musste ja extra zu dir fahren. In eine andere Stadt. Einen längeren Weg auf mich nehmen, den habe ich sehr gerne auf mich genommen. Darum soll es gar nicht gehen. Aber es war so, ich weiß ja, wie wichtig dir Geburtstag ist. Ich wusste, die Feier, da muss einfach alles stimmen. Ich habe ein Geschenk schon sehr lange mir zusammengesucht aus unterschiedlichen Orten, habe lange überlegt, was möchte ich dir holen. Ich habe ja als Joke, das kann man an der Stelle sagen, dir ein Tattoo-Aufkleber geschenkt mit einer kleinen Ziege.
Ja, ich habe es geliebt. Wir sind nachts nach einer Party nach Hause gekommen. Und es war, ich weiß nicht wie viel, 3:30 oder
es
so war das.
Es war sehr spät,
Und dann habe ich noch nachts dieses Tattoo, also ich habe das Geschenk aufgemacht und das waren so aufklebbare Tattoos für ein paar Tage oder ich glaube, da war sogar ein für eine Woche. Und dann habe ich mir diese Ziege aufgeklebt, das war so cool.
Ich dachte, das hilft dir vielleicht bei deiner Entscheidung, nachdem wir die letzte Folge über Tattoos gesprochen haben und du ja noch so ein bisschen nicht sicher warst. Vielleicht hilft dir dieses kleine Ziegentattoo. Und ich habe das extra aus Spanien bestellt und so, dass das ankam. Weißt du, weil es gibt nicht so viele Menschen, die sich Ziegen als Motive nicht permanent quasi irgendwo draufstickern wollen.
Alle Menschen, die gerade zuhören, die schütteln nur so den Kopf und denken so, boah, was ist mit ihr?
Ja, es war auf jeden Fall. Es war nicht einfach, dieses Geschenk zusammenzustellen, aber ich habe es sehr gerne gemacht.
Danke. So,
warum ich das erzähle, nicht um Komplimente jetzt zu bekommen von dir, sondern weil in der letzten Sekunde, ich bin losgegangen zum Zug, ich habe Zug gebucht, ich habe meine Tasche gepackt, ich hatte alles ready, alles war entspannt, ich bin losgegangen, habe mich gefreut auf deinen Geburtstag und so, sitze im Bus und merke so, scheiße, ich habe dein Geburtstagsgeschenk vergessen. Ich habe es einfach nicht eingepackt. Ich habe es mir vor, ich habe es mir auf den Tisch gestellt, um es noch mitzunehmen. Ich habe es aber nicht in die Tasche gepackt und war noch so la 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 und lauf so los und check einfach gar nicht. Und ich sitz in diesem Zug und oder in diesem Bus und denk mir so, fuck, was mache ich jetzt? Ich kann doch da jetzt nicht ankommen ohne Geschenk.
Doch, das aber hättest du machen können.
Nein,
du auf dann die Geschichte
gar
erzählt,
keinen
hätte
Fall.
Hätte ich dir das einmal verziehen.
Aber das glaubt einem ja keiner. Doch. Sorry, ich habe ein tolles Geschenk, aber ich habe es leider vergessen. Also wirklich, I had one job. Der eine Job ist, das Geburtstagsgeschenk mitzunehmen und ich habe es nicht dabei. Ich war so, fuck, was mache ich jetzt? Weil ich habe dann so auf meine Uhr geguckt. Mhm. Ich hätte fast den Zug verpasst. Ich war so, ich kann eigentlich jetzt nicht nach Hause gehen, weil wenn ich nach Hause gehe, verpasse ich den Zug.
Ja.
Und wenn ich den Zug verpasse, dann muss ich entweder einen neuen Zug, also ich muss ja einen neuen Zug buchen, oder ich komme zu spät zu deiner Feier, was auch irgendwie scheiße ist. Und ich war so, okay, fuck, ich habe voll das Dilemma. Mhm. Komme ich jetzt entweder zu spät, aber so richtig zu spät, oder komme ich mit leeren Händen an? Und ich war so, das ist beides scheiße. Ich kann das doch nicht machen. Ich kann doch nicht mit leeren Händen ankommen. Und ich war so, ey, wirklich, ich war so panisch. Und ich hatte dann nur noch so, ich hatte, glaube ich, wirklich nur noch ein paar Minuten, um mich zu entscheiden. Oder wenn überhaupt, eigentlich war ich schon komplett zu spät dran. Bin aus diesem Zug rausgerannt oder aus dem Bus rausgerannt, bin zurückgerannt, war völlig außer Puste, habe dieses Geschenk geholt, weil ich dachte, nein, ich kann jetzt nicht mit leeren Händen ankommen, aber ich kann eigentlich auch nicht den Zug erwischen. Und dann so in letzter Instanz dachte ich so, ach so, ich kann jetzt versuchen, noch ein Taxi zu holen.
Ach ja.
Und mit dem hab Taxi.
Ich grad auch nicht gedacht.
Genau, zur Bahn
geht
zu fahren.
Ja,
und halt, weil ich den Bus verpasst habe, quasi dann das so zu überbrücken und vielleicht beides zu schaffen. Also mit Geschenk anzukommen und den Zug zu schaffen. Es war ein Wettlauf um die Zeit. Ich habe auf einmal angerufen.
Oh Mann, jetzt, ich habe ein schlechtes Gewissen.
Nein, pass auf, aber es war ganz lustig, weil ich bin so, okay, gut, ganz ehrlich. Ah, scheiße, weil der Weg von mir zum Bahnhof ist halt ein bisschen länger. Das heißt, Taxifahrt ist halt nicht günstig. Mhm. Aber ich dachte mir so, scheiß drauf, das muss jetzt sein. Und das ist wirklich für mich so der allerletzte Ausweg, ist
ja,
Geld für Taxi in die Hand zu nehmen.
Ja.
Aus irgendeinem Grund. Und mit bisschen Geld, also weißt du, es hat jetzt nicht die Welt gekostet, aber halt 30 Euro oder
ja,
so. 30 Euro hat es gekostet, mit diesem Taxi zu fahren. Und normalerweise, ich würde das nie machen. Ich würde niemals 30 Euro zahlen für Taxi, um mir das Leben ein bisschen leichter zu machen. Aber es war die einzige Lösung. Und dann rufe ich so an, lande in einer anderen Stadt, der war ultra unfreundlich. Ich lege einfach auf, weil ich keinen Bock hatte, darüber zu reden. Hab nochmal jemanden angerufen, die Person kommt. Und weißt du was? Am Ende, ich habe den so gesagt, ich habe 20 Minuten oder ich habe 15 Minuten Zeit, ich muss zum Bahnhof. Und der so, okay. Und drückt so aufs Gas. Und dann sagt er so, ja, nächstes Mal besser planen, ne?
Ja.
Und ich war so.
Danke.
Und dann hab ich zu ihm gesagt, und es war eine Person, es war so ein älterer Mann, der hat mit so einem sehr so osteuropäischen Akzent geredet.
Ah.
Aber ich wollte natürlich nichts annehmen, also habe ich trotzdem auf Deutsch geredet und habe halt nur gesagt, ja, das ist eine russische Freundin, ich kann da nicht mit leeren Händen kommen. Und der so auf einmal auf Russisch umgeswitcht, der so, ah, ich hab's mir schon beim Nachnamen gedacht.
Ach, ehrlich? Geil.
Und dann hatte ich einfach 15 Minuten lang diese Konversation auf Russisch mit diesem Taxifahrer und wir haben so ein bisschen darüber geredet.
Was hat er denn gesagt? Würde er mit leeren Händen auf zum Geburtstag
nein,
kommen?
Er hat gesagt, nee, ja, понимаю, ich verstehe es.
Ja,
понимаю.
Ja.
Ja, er hat gesagt, absolut verständlich. Und dann hat er gefühlt noch mehr aufs Gas gedrückt, weil
oh
er verstanden
Gott
hat, um was es geht. Dann hat er mich so gefragt, okay, und wann kommt der Zug? Und das ist einer, der durchfährt, ne? Ja, ja, ich hatte das schon mal. Und dann hat er mir so ein paar Stories erzählt, dass er schon oft Leute hatte, die irgendwie ihn dann so gestresst haben. Aber der hatte da, das war seine Mission in dem Moment. Der hat mich dann zum Bahnhof gebracht, weißt du?
Ja.
Und weißt du, wie glücklich der war? Der dann so, ah, du kannst dir da noch einen Kaffee holen. Und ach, schön. Und das ist ja noch, das schaffen wir locker, easy. Und hat sich dann so mit mir aufgeregt über die Autofahrer, die langsam gefahren sind und so. Der hat mir noch erzählt, der hat vor kurzem den 50. mit seinem Freund irgendwo gefeiert. Also der war mit mir auf einer Wellenlänge, das war ganz toll. Ja, und im Endeffekt saß ich da todesverschwitzt in der Bar mit deinem Geschenk und 30 Euro ärmer. Und dann dachte ich mir so, und das jetzt kommen wir zur Frage der Woche, warum zum Teufel ist mir diese Lösung, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, klar, es tut immer ein bisschen weh und so, aber warum ist mir diese Lösung nicht eingefallen? Mhm. Also warum ist das so meine letzte Option, an die ich überhaupt nicht denke? Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht darüber, dass es bei mir ja sehr oft so ist, dass ich so diese kleinen Sachen oder auch größeren Sachen, dass ich mich sehr schwer damit tue, Geld auszugeben. Mhm. Also es ist voll krass. Und irgendwie habe ich diese Realisierung so erst vor kurzem gehabt, dass ich einfach wirklich, bevor ich mir eine Sache kaufe, muss es wirklich eine absolute Notsituation sein. Mhm. Notsituation sein, oder ich muss da schon Monate drüber nachgedacht haben. Andernfalls mache ich es nicht. Und auch da würde ich am liebsten Rabattcodes holen und keine Ahnung und irgendwie das Günstigste vom Günstigsten und so. Ich habe einfach voll die Hemmung, Geld auszugeben.
Boah,
und dann habe ich so das Gefühl, das kommt aber natürlich auch sehr krass daher, wie ich aufgewachsen bin und wie meine Mutter natürlich auch Geld ausgegeben hat oder auch nicht Geld ausgegeben hat. So, und bevor wir jetzt darüber sprechen, warum es bei mir so ist, möchte ich erstmal wissen, ob es bei dir auch so ist oder nicht, weil du hattest ja dann Geburtstag und du hast schon auch, wie es sich gehört, für so einen russischen Geburtstag ausgegeben. Ziemlich viel Geld.
Das
so.
Stimmt.
Wie ging es dir damit? Ich weiß, über Geld spricht man nicht, aber heute tun wir das.
Also erstmal auch zu der Taxifahrt, da hatte ich einen Gedanken.
Ja.
Ich habe so oft schon diskutiert mit anderen Leuten, dass ich lieber mit der Bahn fahre als mit dem Taxi. Oder also, dass ich lieber.
Erst an deinem Geburtstag. Es hat geregnet wie in Strömen. Ja. Alle wollten Taxi fahren. Du hast gesagt, nein, wir laufen. Wir sind durch den Regen gelaufen.
Ja, stimmt.
Weil du keine Lust hattest, Taxi zu fahren. Aber ich verstehe das, weil ich das auch so machen würde.
Ja, und ich weiß auch, ich denke mir, das ist so unnötig. Ich denke mir, das ist unnötig, Geld ausgeben für einen Weg, den ich eigentlich selber irgendwie schon schaffen würde, mit dem Bus oder mit der Bahn oder zu Fuß eben. Und ich sehe es dann auch einfach nicht ein, Geld auszugeben für diese 10, 20 Minuten.
Fühle ich.
Deswegen kenne ich das. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst mit dem Gefühl, dass es eher in Notsituationen wirklich vorkommt, dass man ein Taxi nimmt. Und man hat früher, also meine Familie ist früher nie mit dem Taxi irgendwo hingereist. Außer, ich weiß noch, ich habe mich einmal sehr krass schlimm verbrannt. So am Dekolleté tatsächlich. Da war ich, so im Teenie-Alter oder ein bisschen älter. Ist eine crazy Story, aber es hat auf jeden Fall wehgetan und da haben wir ein Taxi gerufen. Daran erinnere ich mich, weil es eine Notsituation war. Wir mussten halt ins Krankenhaus.
Ja. Stimmt, jetzt wo du sagst, ich versuche mich gerade aktiv an irgendeine Taxifahrt meines Lebens zu erinnern. Ja. Es gibt, glaube ich, einfach
keine. Mit
deiner
Family so.
Nee. Gab's nicht. Es gab noch nie eine Taxifahrt. Und es ist für mich ein Luxus. Also es ist für mich ein absoluter Luxus, eine Taxifahrt bezahlen zu können.
Ja, voll. Obwohl man ja sagen muss, also wenn man jetzt 20 Euro in die Hand nimmt und 5 Minuten irgendwo hinfährt zum Bahnhof, es ist schon okay, es ist machbar. Aber trotzdem hat man im Hinterkopf, unnötig Geld ausgeben möchte ich nicht. Ja, und genau, du hast mich jetzt angesprochen wegen meinem Geburtstag. Natürlich, mir war es super wichtig, dass alle sehr viel Spaß haben und eine gute Zeit haben und gutes Essen haben. Ich habe zum Beispiel zu Hause eine große Partyplatte bestellt mit Hummus und Auberginenpaste und ganz viele Falafeln von einem libanesischen Restaurant. Und ja, ich habe zum ersten Mal leider nicht selbst gekocht. Es gab leider kein Olivier oder nichts so Russisches.
Schlimm, ganz schlimm.
Ja, aber ganz ehrlich.
Es hat doch keiner erwartet.
Hat auch keiner erwartet. Ja, ich hatte mir dann so am nächsten Morgen schon irgendwie gewünscht, so den Kühlschrank aufzumachen und da ist irgendwie so ein feierlicher russischer Kartoffelsalat drin. War natürlich nicht, aber ja, dafür habe ich halt trotzdem diese Platte bestellt, Getränke gekauft und später in der Bar dann ja auch für alle, glaube ich, ausgegeben. Ich weiß gar nicht mehr.
Hast du auch. Und ich fand das voll krass, weil, also ich kenne das eher selten, sage ich jetzt mal, gerade von meinem deutschen Umfeld. Darüber hatten wir es auch, glaube ich, schon mal. So dieses, dass du wirklich auf alles eingeladen wirst. Manchmal ist es ja eher so ein, man schmeißt mal eine Runde oder so und vielleicht mal, wenn man großzügig ist, eine zweite. Oder man stellt einen Bierkasten oder so zu Hause. Aber du hast ja wirklich für alle, und es waren nicht wenig Leute da, alle ausgegeben, von Anfang bis Ende. Also super krass. Und hast auch die ganze Zeit dich ganz lieb um alle gekümmert und so. Also man hat dieses Gastgeber-Gehen bei dir schon richtig gemerkt an dem Abend, fand ich. Das war schon echt krass.
War das
also,
stressig? War schon Lux.
Nein, gar nicht. Okay. Ich hatte das Gefühl, aber du hast vielleicht ein bisschen Stress gehabt, weil du dich um alle so gekümmert hast, um gesorgt hast, um die Leute, die nicht trinken, um die Leute, die feiern, um alle irgendwie dazwischen und so. Also es war sehr fürsorglich. Es war sehr schön, aber okay, es war bestimmt auch für dich nicht gerade unstressig, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich habe darauf geachtet, dass ich mich nicht zu sehr stresse, vor allem am Geburtstag. Ich wollte einfach nur, ich bin eigentlich am glücklichsten, wenn alle anderen glücklich sind. Wenn alle alles haben, was sie brauchen. Leute, die keinen Alkohol trinken, dass sie also nicht alkoholische Getränke haben, alle anderen, dass sie dann auch versorgt sind. Und ich, genau, bin dann einfach total happy, so wenn alle das haben, was sie an diesem Abend brauchen.
Mhm.
Und trotzdem...
Jetzt kommt's aber, ja. Komm.
Trotzdem hatte ich zwischendurch auch so ein paar.
Oder es hat gestochen ein bisschen. Es hat ein bisschen wehgetan dann, ne? Das Geld trotzdem auszugeben.
Ja, es ist dann schon so ein Gefühl von krass. Warum habe ich eigentlich nicht selbst gekocht? Wäre das nicht günstiger gewesen? Oder wäre das nicht besser gewesen, bei mir zu Hause zu feiern? Also komplett dann. Hätten die Getränke ja eigentlich gereicht, die ich hatte, dann müsste man dann später auch in der Bar nichts ausgeben und hätte so ein bisschen so ein paar Beklemmungsgefühle so in der Brust, weil ich dann so ein bisschen auch in meinem Kopf auf mein Konto geguckt habe und gedacht habe, oh Gott, wie viel wurde da jetzt wohl abgebucht und ist das normal? Mhm. Und ja, wir haben ja auch kurz so drüber gesprochen noch, dass das ein bisschen schwierig ist für mich, das so 100% zu genießen, dass ich das machen darf. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man oder dass ich ja Leute einfach so einlade und Essen für sie vorbereiten kann, weil ich kenne das halt von früher so nicht. Ich muss halt da echt an meine Eltern denken oder an meine Mama, die früher immer alles selbst eingekauft hat, so. Wir haben die billige Fleischwurst gekauft. Wir haben geguckt, dass wir die billigste Mayonnaise nehmen, dann irgendwelche sauren Gürkchen, die ganz unten so stehen. Und am besten noch mit einem roten Zettel dran, weil die heute Rabatt haben, warum auch immer. Und dann zu Hause stehen und stundenlang schnibbeln, vorbereiten, machen. Und ja, einfach daraus halt trotzdem das Beste machen aus dem, was man hat und nicht auf gar keinen Fall aber mehr ausgeben. Also sparen und daran denken, dass, also ich werde mit den Mitteln, die ich habe, genug vorbereiten können, aber nicht mehr, nicht darüber hinaus, weil das wäre schon too much.
Ja.
Und ich muss da auch zum Beispiel, also wenn ich jetzt so denke, ey, ich kann jetzt gerade meinen Geburtstag feiern und alle einladen, muss ich auch manchmal so an meine Eltern denken, die zum Beispiel, das wird mir auch immer wieder erzählt, die haben früher, bevor ich geboren wurde, also in meinem Alter, ganz anders gelebt. Bevor ich geboren wurde, haben sie noch in Rēzekne gelebt. Das ist eine kleine Stadt in Lettland, weil sie da studiert haben unter anderem. Und die hatten ein 7 Quadratmeter Zimmer. Das war ihre Wohnung.
Mhm.
Und die haben mir ein paar Mal erzählt, in diesem 7 Quadratmeter Zimmer hätte halt ein Babybett auch nicht reingepasst. Und deswegen, bevor ich geboren wurde, sind sie nach Russland gereist zu ihren Familien, um da erstmal unterzukommen und dann zu gucken, wo sie dann später bleiben. Und ich finde es, wie gesagt, auch schön, dass es jetzt bei mir anders ist. Aber ich finde es unfair ihnen gegenüber, dass sie das nie so haben konnten. Wobei, ich muss auch sagen, meine Mama betont zum Beispiel immer, damals hatten sie alles. Sie waren glücklich, so wie es war. Also auch in dieser 7 Quadratmeter Wohnung waren sie irgendwie super glücklich und sie brauchten auch nichts mehr. Und die Welt hat sich verändert, definitiv.
Ja, manche Sachen sind auf der einen Seite irgendwie zugänglicher geworden, weil meine Mutter hat mir auch erzählt, wie es am Anfang war, als wir hierher gezogen sind, wie schwierig es war, Sachen zu organisieren oder mal einen Urlaub oder so irgendwie zu holen. Und wie sehr man da irgendwie einfach auch noch kein Internet hatte vielleicht, um Sachen schnell zu bestellen. Und gleichzeitig muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir sprechen ja jetzt auch aus einer ziemlich privilegierten Situation. Wir haben jetzt irgendwie Jobs, wir verdienen Geld, wir verdienen mehr Geld, als unsere Eltern wahrscheinlich verdient haben.
Ja, eben, früher. Damals hatten meine Eltern ja auch genauso Jobs und genau, trotzdem hatten sie nichts.
Einen anderen Lebensstandard ja. Und so, kennen aber irgendwie auch die andere Seite. Und natürlich ist jetzt aber auch nochmal eine sehr prekäre Situation für sehr viele Leute mit Inflation und Wohnungsknappheit und keine Ahnung was, alles ist teurer. Also super viele Leute strugglen ja auch so oder so mit Geld ausgeben.
Ja, ich habe da auch eine Studie gelesen, dass jeder Fünfte in Deutschland von Armut betroffen ist. Also das heißt, die Leute können heute einfach super oft nicht in den Urlaub fahren, können kaputte Möbel nicht ersetzen oder zum Beispiel so einmal im Monat essen gehen oder sowas. Nicht so viele auch einfach nicht drin.
Absolut. Und ich finde es jetzt auch so ein bisschen weird, so zwischen diesen Welten zu sein auf eine Art, weil du hast vorhin so gesagt, mit den günstigsten Gürkchen und so. Wenn ich jetzt am Wochenende nach Hause fahren würde, ich zum Beispiel meiner Mutter ist es so, ich biete dann immer an, so dass ich für alle zum Beispiel die Sachen einkaufe zum Essen, damit sie zumindest das nicht hat, irgendwas, was ich helfen kann, weil sie lässt sich immer so ein bisschen ungern helfen und so. Und dann sage ich immer, komm, sag mir noch, was du, ne, ich kaufe einfach ein. Und weißt du, was wie die Einkaufsliste ausschaut? Die schaut dann so aus. Für Olivier brauche ich diese Gürkchen, die 89 Cent kosten. Zweimal. Mhm. Dann brauche ich diese Eier, aber nimm die, die 1,99 kosten im 10er-Pack, die sind heute im Angebot. Dann nimmst du die billige Mayonnaise von der Hausmarke, weil die kostet nur so und so viel. Und ich sage dann immer so, ja, nee, das passt schon, ich kann auch andere Sachen holen, ne? Vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, mal Metzger holen oder es muss nicht das günstigste sein, alles gut. Nein, es muss, weil sie sieht es dann auch nicht ein, mehr Geld auszugeben für etwas, was sie auch für ein paar Cent bekommen kann, für die Angebote, weil das ist das Rezept, weil so soll es dann schmecken und nur so schmeckt es dann auch so. Also sie will ja dann auch gar nicht, dass
es was anderes hole. Und ich habe in meinem Kopf auch voll den Satz, nur weil es teuer ist, heißt es nicht, dass das besser ist als das, was man billiger bekommt.
Ja, genau. Und deswegen ist es halt für mich, finde ich, so, es ist halt so krass, weil da kriege ich dann das auch immer noch so ein bisschen diese Lebensweise, mit der ich aufgewachsen bin, die kriege ich da natürlich wieder mit. Oder es ist ja nicht so, ne, nur weil ich irgendwie jetzt anders lebe oder arbeite, heißt es ja nicht, dass meine Familie irgendwie auch gleichzeitig auf einer ganz anderen Wellenlänge ist, sondern da sehe ich ja immer noch teilweise Sachen, mit denen ich halt auch aufgewachsen bin.
Ja.
Und es ist so verrückt, weil du kannst ja nicht alleine irgendwie alle hochziehen sozusagen. Du bist ja auch irgendwie nur ein Mensch und musst ja auch irgendwo deine eigene Zukunft vielleicht auch ein bisschen, oder weiß ich nicht, dein Geld managen und du hast keine Ahnung wie. Und ich finde es voll schwierig, so zwischen diesen Welten manchmal so zurechtzukommen und da so die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil es auch nicht super viele Menschen gibt, die irgendwie so super offen über Armutserfahrungen sprechen oder vielleicht auch darüber sprechen, wie man damit besser oder so umgeht oder was für eine Drucksituation das sein kann, was für existenzielle Ängste damit einhergehen. Also dann habe ich so ein bisschen reflektiert und ich musste mir neulich mal Gedanken machen darüber, was ich so für Ängste habe, also auch größere Ängste. Das war für eine Podcast-Folge für Brust raus, den YouTube-Kanal, der auch bei Das Ding und so ist. Und dann bin ich so zu dem Entschluss gekommen, eigentlich ist meine größte Angst wahrscheinlich schon auch die Existenzangst, also so dieses nicht genug Geld haben, um sein Leben zu bestreiten. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und so. Und das ist voll krass, weil es gibt sogar Leute, also ich habe dann zum Beispiel gesehen, es gibt so einen Bildungs- und Migrantenforscher, Aladin El Mafalani, und der hat darüber schon mal gesprochen, wie sehr das Milieu, in dem wir aufwachsen, unsere Sicht auf die Welt prägen kann. Er sagt, das war in einem Interview, ich zitiere mal ganz kurz, weil ich fand diesen Satz total stark, der ist mit mir voll lange geblieben. Mhm. Er sagt, das prägt sehr. Menschen interessieren sich für unterschiedliche Dinge, je nachdem, ob sie arm oder wohlhabend aufwachsen. Zugespitzt gesagt wollen diejenigen, die arm aufwachsen, genau das, was ihnen fehlt, also Reichtum und Ruhm. Und deswegen ist jede Form von Anerkennung und Wohlstand für sie wichtig. Und denjenigen, die damit aufwachsen, das ist nicht so wichtig, weil es für sie selbstverständlich ist. Und er beschreibt auch, dass Kinder eine Mentalität entwickeln, den Mangel, den sie erleben, zu managen. Also sie experimentieren eher nicht. Sie vermeiden Risiko und sie handeln halt eher kurzfristig. Und da sehe ich mich total wieder, weil ich bin auch so, ich würde niemals ein finanzielles Risiko eingehen, weil ich zu sehr Angst hätte, dass das alles wegbrechen würde. Also ich kann einfach nicht risikomäßig, weißt du, ich habe so zum Beispiel, neulich hat eine Kollegin von mir, die ist ganz anders aufgewachsen als ich, die hat so ein bisschen gesagt, ja komm, investier doch einfach, das macht nichts, das schaffst du schon und ach hier, mach doch einfach, nimm Geld in die Hand, sorg dich um deine Zukunft, finanzielle Sicherheit, whatever. Und ich war so, das ist nicht so einfach. Da sind ein paar Blockaden in meinem Kopf, bei denen, die ich nicht wegbekomme. Die bekomme ich einfach nicht weg.
Ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist das ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also diese Existenzängste habe ich nicht, weil mir das immer so vermittelt wurde, dass wenn man kein Geld hat, kann man trotzdem ein schönes Leben haben. Also das wurde, diese Gedanken, ja, wir hatten früher auch nichts, wir hatten trotzdem ein schönes Leben, haben mit mir sehr viel gemacht und haben mich sehr geprägt im Sinne von, dass ich, egal, also ich hatte mal wirklich Zeiten, wo ich wirklich, wirklich Struggle hatte auf meinem Konto, war wirklich, nicht einfach. Und dann saß ich, weiß ich noch, dass ich bei einer Bank saß und die hat sich das nur angeguckt, so die Filialfrau und meinte so, oh, Sie sind gerade umgezogen, ne? Ich so, ja, deswegen da ganz viel Minus, tut mir leid, so. Und die so, so, ja, da Geld kommt wieder rein. Ich war so total optimistisch.
Aber und deswegen, ich wünschte, ich hätte diese Mentalität, dieses Geld kommt wieder.
Ja,
ich,
und deswegen hat es auch das mit dem Experten gesagt. Er meinte, wahrscheinlich auch nicht auf alle bezogen, aber viele, die arm sind, möchten Reichtum und Ruhm, glaube ich auch nicht. Weil ich glaube, wir wissen, wie es ist, mit wenig zu leben. Und wir wissen, wie es ist, daraus eben das Beste zu machen und trotzdem ja irgendwie optimistisch zu bleiben. Aber natürlich, wenn man Geld hat, eröffnet das natürlich auch ganz viele andere Türen. Und vor allem Türen zur Bildung, was ja super wichtig ist für die Entwicklung von Kindern und jungen Menschen. Der Zugang zu Bildungseinrichtungen oder irgendwelchen Kultureinrichtungen, das ist natürlich super wichtig, dass man da auch finanziell gut aufgestellt ist. Warum auch ganz viele Leute, ja, aus migrantischen Familien oder Menschen mit wenig Geld da strugglen. Und da muss natürlich Deutschland deutlich mehr tun, um diese Menschen zu unterstützen, ne? Also Armut muss einfach bekämpft werden, damit Leute generell nicht ausgeschlossen werden von dieser Gesellschaft. Aber wie gesagt, ja, ich wurde mit so einer gesunden Portion Optimismus erzogen, dass egal was passiert, wir irgendwie über die Runden kommen. Und wenn meine Wohnung gekündigt wird, weil ich die mir warum auch immer nicht leisten kann, dann ziehe ich wieder zu meiner Mutter zurück. Und wenn da was passiert, dann ziehen wir zu irgendwelchen Bekannten. Und krass, wenn da irgendwie, also weißt du, man findet immer einen Weg.
Ich finde es voll bemerkenswert. Aber das Ding ist, ich glaube, wurden mir diese Sachen ähnlich vermittelt. Also diesen Satz, Geld kommt wieder, das ist ungefähr das Mantra meiner Mutter gewesen. Deswegen hat sie uns ja auch trotzdem versucht, super viel möglich zu machen mit sehr, sehr wenig Mitteln. Übrigens, als du vorhin das gesagt hast mit dem, man hat trotzdem versucht, alle Leute einzuladen mit den Mitteln und so, die man so hatte. Ich erinnere mich so an eine der ersten Geburtstage, das hatte ich, glaube ich, eventuell auch schon mal erzählt, aber es ist länger her. Da waren wir, also ich war in der Grundschule, meine Mutter hat 10 kleine Kinder oder so, ich weiß nicht, wie viele Leute ich da hatte, aber es waren relativ viele, ich sehe noch die Fotos und so vor mir, hat sie alle eingeladen, wir waren alle bowlen und dann Pizza essen bei einer Kette und ich sag mal so, was beim Pizza essen das teuerste ist, ist nicht die Pizza, sondern die Getränke.
Stimmt.
Und dann gibt es Fotos, wie wir zum Trinken alle vor die Tür gegangen sind, weil meine Mutter Eistee gekauft hat, günstigen Eistee für ein paar Cent, den wir dann vor der Tür getrunken haben, um dann zum Essen wieder reinzugehen.
Ja, soll ich aber was erzählen?
Solche Tricks haben wir gemacht.
Wie es jetzt an meinem Geburtstag war?
Was denn?
Wir waren beim Italiener auch, also ich habe am nächsten Tag noch mit meiner Familie ein bisschen gefeiert und wir waren beim Italiener und haben ja die Hauptspeise da halt gegessen, ne, so. Und Dessert und Getränke gab es bei uns zu Hause.
Also schau, manche Sachen.
Ich weiß nicht, wir haben jetzt nicht nur daran gedacht, Geld zu sparen.
Aber schon auch.
Aus irgendeinem Grund haben wir uns dafür entschieden, dass das die richtige Lösung ist, dass wir das dann eher bei uns zu Hause machen.
Natürlich wegen Geld, oder nicht?
Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also wir haben das nicht klar kommuniziert, dass es der Grund ist. Aber vielleicht irgendwas im Hinterkopf.
Das finde ich auch spannend, dass ihr das dann aber nicht so aussprecht, sondern das ist wie so eine ungeschriebene kleine Regel, die man dann so befolgt. Weil jeder vielleicht. Weiß, es ist einfach günstiger so.
Ja, vielleicht. Aber und kennst du auch, hast du auch Freundinnen oder Freunde, die... Oder ich kenne zum Beispiel so ein paar Freundinnen, die sich eine sehr teure Tasche auf einmal gönnen mit ihrem ersten Gehalt zum Beispiel. Oder wenn sie mal so richtig Geld gespart haben, kaufen die sich dann so eine Gucci, Prada, Balenciaga, whatever Tasche und tragen dann diese 800 Euro Tasche auf ihrer Schulter.
Ey, das habe ich noch nie verstanden, wie man das machen kann. Das habe ich noch nie verstanden.
Auch nicht. Also erstens so viel Geld mit dabei zu haben, weil die Tasche hat ja sehr viel Wert.
Ja.
Und
also es fühlt sich für mich auch immer irgendwie so ein bisschen, aber das ist vielleicht auch was Persönliches, es fühlt sich auch so ein bisschen vielleicht protzig an, I don't know, es ist nicht so ganz meins. Aber ich sehe das zum Beispiel auch an meinen Brüdern, für die das durchaus ein krasses Statussymbol ist, solche Marken zu tragen. Und weißt du, ich habe auch neulich erst mit einem meiner Brüder gesprochen und so, dieses Wegkommen von da, wo man herkommt oder auch ein bisschen so dieses Kompensieren mit Statussymbolen und so, das sehe ich da schon irgendwie auch. Und dafür wirklich ackern die sonst was weg oder weiß ich nicht, arbeiten Doppelschichten und Doppeljobs und Dreifachjobs und so, um halt sich aber diesen gewissen Standard vielleicht irgendwie leisten zu können, um vielleicht auch einfach ein bisschen anders zu sein, wie man halt mal war. Mhm. Und ich finde es auch voll spannend. Ich habe ein Interview gesehen von Markus Lanz. Und Markus Lanz ist ja, weiß ich nicht, einer der bekanntesten Moderatoren eigentlich in Deutschland. Der hat sehr, sehr, sehr viel Geld. Und der hat auch mal so über Existenzängste gesprochen. Das fand ich voll spannend. Der hat mal in einem Interview sowas gesagt, wie, weil der ist auch wohl in Armut aufgewachsen oder seine Mutter hat irgendwie auch ganz viel gearbeitet und so. Und er hat sowas gesagt, wie, dass er das manchmal immer noch hat, obwohl er definitiv keinen Grund dazu hat.
Mhm.
Und er hat dann so den Satz gesagt, wir bleiben einfach, wer wir sind. Und das finde ich irgendwie krass, so dieses, wir bleiben, wer wir sind. Mhm. Ich wette, das ist natürlich nicht auf alle übertragbar und so. Aber das hat was mit mir gemacht, das so zu hören. So dieses, wir bleiben, wer wir sind. Weil ein paar Sachen bleiben bei mir schon so, wie ich halt irgendwie bin. Die kriege ich halt einfach, glaube ich, nicht so los. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, die loszuwerden. I don't know.
Ich will auf gar keinen Fall auch Menschen verurteilen, die sich was Teures gönnen oder wie du sagst, deine Brüder, die dann eher auch auf Statussymbole setzen, weil ich kenne das auch aus meinem engeren Umfeld, dass da so ein paar Leute dabei sind, die ja schon eher danach streben, einen krass teuren Sportwagen zu kaufen.
Ja, ja,
irgendwann.
Das Auto ist auf jeden Fall ein großes Ding und daraus mache ich mir zum Beispiel
Uhr
nicht so
an der
viel.
Hand zu haben und alles.
Ja, genau, genau.
Und ich weiß aber ganz genau, woher das kommt, weil man das früher, weil das so unerreichbar war.
Absolut.
Und es gab keine, ich sag mal, Vorbilder in der Familie oder im Bekanntenkreis, die sowas je erreicht haben. Ne? Und deswegen ist dann natürlich so ein Ansporn für ganz viele Personen, dass man das einfach zumindest das halt schafft, wenn man vielleicht woanders den Zugang verwehrt bekommen hat in dieser Gesellschaft, vor allem wenn man Migrationsgeschichte hat.
Ja, voll. Und mich würde mal interessieren, wenn ihr uns jetzt hört und sagt, ihr geht ganz anders damit um oder ihr geht ähnlich damit um, schreibt uns das, uns interessiert das voll, an nettemädchen@dasding.de.
Yes. Und jetzt lass mal rüber zum Netztalk.
Yes.
Weil da haben wir ganz viel gesehen im Netz zum Thema Georgien. Wir möchten auf Georgien heute gucken. Wir reden ja auch hier im Podcast über georgisches Essen und schreiben auch Leute aus der Nette Mädchen Community mit georgischen Wurzeln. Und wir fanden das einfach super wichtig, da einfach in dieses Land zu schauen, was da gerade los ist. Seit Wochen gibt es in Georgien Proteste gegen das sogenannte russische Gesetz. Und jetzt, wo wir die Folge aufzeichnen, an diesem Tag wird entschieden, ob dieses Gesetz kommt oder nicht. Die Folge hört ihr jetzt am Donnerstag. Deswegen kann sein, dass das Gesetz jetzt schon durch ist. Aber wir klären trotzdem, worum es da genau geht. Wir haben ganz viele Videos gesehen auf TikTok und Instagram mit vielen, vielen Menschen, die draußen, vor allem in Tiflis in Georgien, in der Hauptstadt, mit georgischen Flaggen stehen und europäischen Flaggen stehen und protestieren, vor allem vor dem Parlament dort. Und ganz viele Kommentare drunter natürlich von ganz vielen Georgiern und Georgiern, die Herzchen schicken, die das unterstützen und aber auch von Ukrainerinnen und Ukrainern, die sagen, ey, wir sind bei euch, wir stehen hinter euch, wir wissen, was ihr durchmacht. Und jetzt am Wochenende sind wieder Zehntausende Demonstrantinnen und Demonstranten rausgegangen im Zentrum der Hauptstadt. Es gab auch in den vergangenen Wochen immer wieder Berichte darüber, dass die Polizei diese friedlichen Proteste von den Menschen mit Tränengas und Plastikgeschossen immer wieder aufgelöst haben soll. Und auch Regierungskritiker sollen immer wieder Angriffe erleben. Viele sagen, die Regierung will sie mundtot machen. Und deswegen, ja, wir möchten einfach mal schauen, was da gerade abgeht, was da los ist, ein bisschen Überblick verschaffen und klären, worum geht es da?
Ja, und das mit dem Tränengas, das erklärt auch ein paar der TikToks, die ich gesehen habe, weil was mir so ein bisschen auf die For You-Page gespült wird, sind auch Leute so Normal Day in Georgia und dann machen die sich fertig mit so Gasmasken irgendwie und gehen dann so auf die Straßen. Und es ist, finde ich, schon ein sehr krasses Bild zu sehen, wie so die Leute sich irgendwie darauf vorbereiten und irgendwie rausgehen und dann so irgendwie da demonstrieren. Und in den Kommentaren haben dann bei mir auch ganz viele gefragt, so, hä, what is happening in Georgia? Was passiert eigentlich da? Also so ganz viele, die vielleicht das auch aus dem Kontext gerissen so sehen und es gar nicht erstmal so richtig zuordnen können.
Mhm. Und lass uns mal kurz gucken, so wer ist eigentlich diese Masse an Menschen, die da protestiert und wogegen protestieren sie? Das haben wir jetzt unseren ARD-Reporter Björn Blaschke in Tiflis gefragt.
Sehr viele junge Leute, die da EU-Flaggen tragen und georgische Flaggen, denn es geht diesen Menschen ja darum, dass sie in Richtung EU wollen. Sie wollen EU-Mitgliedschaft für sich. Gleichzeitig sind aber auch viele junge Leute da mit ihren Eltern oder junge Erwachsene, die ihre eigenen Kinder mitbringen, also wirkliche Kleinkinder. Und dann sind auch wirklich ältere Herrschaften.
Krass. Und ein paar der jungen Leute, die jetzt nicht vor Ort sind, aber die Wurzeln haben, zum Beispiel der Familie haben oder daherkommen, da gewohnt haben, da haben wir auch ein paar Leute gefragt und wir haben ein paar Sprachnachrichten bekommen, zu denen kommen wir später. Mhm. Aber man kann schon mal sagen, Georgien plant, ein neues Gesetz einzuführen, darum geht's nämlich. Und in diesem Gesetz steht, dass NGOs ihre Finanzen offenlegen sollen. Und NGOs, das sind Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel Menschenrechtsorganisationen oder Umweltorganisationen, die sich zum Beispiel für Projekte einsetzen und deswegen auch Geld aus dem Ausland bekommen. Also so internationale Förderung, kann man auch sagen. Laut der Regierung soll es also darum gehen, in Anführungszeichen mehr Transparenz zu schaffen. Und was das genau bedeutet, das haben wir auch nochmal gefragt.
Wenn NGOs 20% ihres Geldes aus dem Ausland bekommen oder mehr, müssen sie das offenlegen. Aber damit einhergeht dann auch noch die Sorge, dass diese Nichtregierungsorganisationen möglicherweise auch offenlegen müssen ihre E-Mail-Wechsel. Die E-Mail-Wechsel, die sie mit ihren Sponsoren im Ausland haben. Und da ist dann sowas in Gefahr wie Quellenschutz. Und diesen Quellenschutz wollen die meisten Nichtregierungsorganisationen gewahrt wissen.
Übrigens Quellenschutz, das ist nochmal vielleicht ein spannender Punkt, den man kurz erklären kann. Da geht's, soweit ich das verstehe, darum, dass kritischer Journalismus, also zum Beispiel, wenn man Missstände aufdecken möchte oder über etwas berichten möchte, was gar nicht so, was vielleicht eine sensible Information ist, dann braucht man Menschen, die sich an Medien richten. Das sagt zum Beispiel Reporter ohne Grenzen. Da gibt's diese Informationen zum Thema, was überhaupt Quellenschutz ist. Und deswegen gibt es eben so Schutzrechte, damit so staatliche Organisationen oder dass der Staat nicht eingreifen kann in diese Arbeit, damit eben solche Menschen geschützt werden, die diese Informationen weitertragen an beispielsweise Medien oder Journalisten. Das heißt, man darf dann auch zum Beispiel in Deutschland vor Gericht schweigen oder Redaktionen dürfen nicht durchsucht werden, wenn dabei die Identität von irgendwelchen Informanten herauskommen soll. Ja. Und deswegen ist das so kritisch. Und was ich ja auch immer die ganze Zeit dazu sehe, ist, dass es als russisches Gesetz bezeichnet wird. Ja. Also auch auf diesen Schildern, die man bei den Protesten sieht, steht da No to Russian Law oder Russian Law Kills, also das russische Gesetz tötet. Und warum das jetzt als russisches Gesetz bezeichnet wird, das wollten wir auch nochmal herausfinden.
Weil es im Jahr 2012 eine Rechtsvorschrift gab, die in Russland eingeführt wurde und die hat im Prinzip die gleichen Grundlagen. Und in Russland hat es dazu geführt, dass die gesamten Nichtregierungsorganisationen im Prinzip bis heute zerschlagen worden sind und einzelne Nichtregierungsorganisationsmitarbeiterinnen angeklagt worden sind als ausländische Agenten und dafür zum Teil auch dann ins Ausland fliehen mussten oder ins Gefängnis gegangen sind oder Geldstrafen zahlen mussten. Darum wird das ganze russisches Gesetz von der Opposition genannt.
Und wir wollten wissen, wenn jetzt dieses Gesetz in Georgien wirklich kommt, was würde das denn konkret bedeuten für die Organisationen, also für ihre Arbeit?
Ich habe mit einer NGO gesprochen, die sich für die Rechte von LGBTQI+ einsetzen. Das heißt, einerseits machen sie Informationsveranstaltungen. Andererseits aber bieten sie den Leuten, die bei ihnen vorbeikommen, auch HIV-Kits an. Also etwas, was gegen AIDS helfen kann. Präservative und so weiter und so fort. Die bieten aber auch Transgender-Leuten Shelter, also Unterkünfte, wenn die fliehen müssen. Zum Beispiel aus dem Ausland nach Georgien, das war bisher möglich. Oder aber wenn sie auch vor ihren eigenen Familien, Georgien ist eine sehr konservative Gesellschaft, also vor ihren eigenen Familien sozusagen auf der Flucht sind, dann bieten sie ihnen Unterkünfte. Diese NGO hat gesagt, wir werden nicht dieses Gesetz gegenzeichnen. Das heißt, da müssen normalerweise müssen die eine Erklärung abgeben und in dieser Erklärung heißt es ja, wir unterwerfen uns diesem Gesetz. Das wollen sie nicht machen, das heißt, sie werden ihre Arbeit einstellen. Das heißt, sie werden kein Geld mehr haben für Sozialleistungen, die der Staat garantiert hier nicht erbringen wird.
Ja, für Betroffene wäre das natürlich ganz schlimm. Sie hätten keine Anlaufstelle, dann würden sie auf sich allein gestellt werden und so würde es auch ganz vielen anderen Nichtregierungsorganisationen gehen. Es gibt ja auch Organisationen, die Projekte an Schulen in Georgien zum Beispiel machen. Wir kennen alle diese Austauschprogramme, die man dann auch zum Beispiel hat, auch in Deutschland mit anderen Staaten. Sowas gibt es da natürlich auch. Und wir haben genau darüber mit Mariam gesprochen. Mariam ist Georgierin, sie ist dort geboren, hat dort studiert, lebt seit 2009 in Freiburg und eigentlich hat sie uns gesagt, sie ist gar nicht so politisch, aber sie sagt, das Thema liegt ihr am Herzen. Sie hat dort Familie und wir haben Maria mal gefragt, ja, wie denn ihre Familie genauso darauf schaut, was gerade in Georgien da passiert.
In meiner Familie und unter meinen Bekannten gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige streben eine europäische Zukunft an und unterstützen die Proteste als gerechte Reaktion der Jugendlichen. Die anderen, die persönlich die sowjetische und russische Aggression erlebt haben, fürchten eine russische Intervention und unterstützen daher das Gesetz zur Aufrechterhaltung des Friedens.
Ja, und an der Stelle muss man vielleicht auch sagen, dass es da ja eine Vergangenheit gibt. Also Russland ist schon mal in Georgien einmarschiert. Das war in der Nacht vom 7. auf den 8. August 2008. Und der Krieg mit Russland ist eben noch sehr präsent bei Ihnen allen und also bei sehr vielen Leuten. Mhm. Und eben die Angst, dass jetzt auch was Ähnliches passiert wie in der Ukraine, die ist natürlich auch groß.
Auf der anderen Seite schaut Mariam jetzt gerade auf die ganzen jungen Leute, die da gerade protestieren. Und sie weiß auch ganz genau, warum so viele gerade auf den Straßen sind und warum gerade so viele da TikToks machen dazu und auf das Thema aufmerksam machen. Mariam hat selbst erlebt, wie wichtig diese NGOs für junge Menschen sind. Und vor allem für die Zusammenarbeit mit der EU, weil sie kam ja nach Deutschland und hat auch an einem EU-Programm teilgenommen. Und ja, und sie kennt da auch natürlich sehr viele junge Menschen, die das genauso gemacht haben. Mit diesem Gesetz haben aber viele Angst, dass solche Programme eben einfach gar nicht mehr existieren werden.
Ja, und jetzt hast du auch schon die EU angesprochen. Mhm. Das sieht man ja auch super viel. Also alles, was ich immer sehe bei diesen Fotos, sind ganz präsent die europäischen Flaggen, ja, bei den Demonstrationen. Und ganz oft so auch so Schilder, Generation Z will nach Europa. Und dazu muss man jetzt vielleicht nochmal den Kontext geben. Georgien ist EU-Beitrittskandidat und Experten sagen eben, mit diesem sogenannten Agentengesetz kann Georgien gar nicht Teil der EU werden.
Ja, also das zur EU. Und wir haben auch noch eine andere Sprachnachricht bekommen von einer Hörerin. Sie heißt Anni und sie hat auch nochmal gesagt, was sie so genau über alles denkt, was gerade in ihrer Heimat passiert.
Ich bin tatsächlich Kurdin aus Georgien, bin da aufgewachsen, bis ich 14 war, in Tbilisi. Meine Großteil von Familie wohnt da, sogar meine Mama auch. Sehr viele Menschen protestieren vor Parlament und wollen Mehrheit natürlich nicht, dass dieser russische Agentgesetz kommt. Da wir in der Vergangenheit schon Krieg hatten mit Russland, was ich auch in sogar 2008 miterlebt habe. Ich war sehr jung. Ich kenne noch diese Momente, verbrannte Bäume und ganzen Panzer und alles, was ich gesehen habe, war schrecklich.
Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Auch bei ihr ist der Krieg super präsent. Aber man muss jetzt auch mal klären, welche Verbindung hat jetzt Georgien Stand heute noch zu Russland? So 20% Georgiens sind russisch besetzt und es gibt eben die Angst, dass Russland weitere Gebiete annektieren könnte. Georgien ist ansonsten auch noch wirtschaftlich abhängig von Russland. Zum Beispiel kommt sehr viel Weizen noch aus Russland nach Georgien. Und noch eine Sache, die wichtig ist in dem Zusammenhang. Der wichtigste Mann Georgiens von der Regierungspartei Georgischer Traum ist sehr stark mit Russland vernetzt. Und viele KritikerInnen fürchten, dass Russland Georgien einfach immer mehr kontrollieren könnte, weil da eben so viel Verbindung auch zu Georgien da ist. Und ja, und Anni möchte, dass Georgien eben unabhängig bleibt.
Wir sind ein sehr freundliches Land, was soll ich sagen. Sehr viele Touristen kommen nach Georgien, unsere Kultur zu kennenlernen und sehr leckere Küche. Aber lassen natürlich nicht zu, dass irgendjemand auf uns Kontrolle nehmen kann.
Ja, also wie gesagt, wahrscheinlich ist das Gesetz schon durch. Die Entscheidung wisst ihr wahrscheinlich schon, wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Trotzdem verlinken wir euch jetzt mal in den Shownotes etwas zu dem aktuellen Stand, wenn ihr wissen möchtet, was daraus geworden ist, wenn ihr euch nochmal dazu informieren möchtet oder einlesen möchtet.
Jetzt möchten wir mal kurz mit dem Thema Georgien abschließen.
Ja.
Wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt oder selbst Familie vor Ort habt, schickt uns gerne auch eine DM an jettemädchen@dasding.de und schreibt gerne eure Gedanken dazu. Genau.
Yes, 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 yes.
Und jetzt?
Aber jetzt kommen wir mal zu wieder einer positiven Nachricht. Zumindest eine, die mich sehr gefreut hat. Ich musste, als ich diese Nachricht gelesen habe, sehr krass grinsen. Es war die Potscha der Woche oder es wird jetzt zur Potscha der Woche. Das kann gar nicht anders gehen.
Wir haben sie so gekürt zu Potscha der Woche.
Genau, das ist ja eine kleine Auszeichnung im Prinzip. Aber ganz ehrlich, ich habe es nicht erwartet, Leute. Diejenigen, die uns hören, die wissen vielleicht, was es mit dem magischen Wasserkocher auf sich hat.
Ja, die wissen es. Diejenigen, die nicht, die das nicht wissen, das ist ja Valerias.
Wie erklärt man das jetzt?
Valerias Portal zu ihrer Traumwohnung.
Übrigens, immer noch nichts draus geworden. Aber genau, der Wasserkocher ist eine Methode gewesen. Das habe ich durch meine Mutter kennengelernt, diese Manifestierungsmethode. Wasser aufkochen, an etwas denken, manifestieren, neue Realitäten anziehen. Ich versuche das immer noch vergebens. Das hat noch nicht funktioniert bei mir. Ich weiß nicht, an was es liegt, dass ich es mit einem Topf gemacht habe, dass ich nicht richtig manifestiert habe, dass an Manifestierung nichts dran ist. Who knows at this point? Wer versteht das schon? Aber jetzt haben wir einen kleinen Lichtblick, Leute. Und zwar hat das schon mal jemand von euch ausprobiert und uns daran teilhaben lassen, wie das gelaufen ist. Und das möchten wir kurz an dieser Stelle vorlesen. Okay, soll ich einmal vorlesen?
Ja, gerne, mach.
Also, die Nachricht ist, hallo ihr Lieben, ich höre euren Podcast schon seit Beginn an und freue mich jedes Mal wieder darüber, mit euch relaten zu können. Abgesehen von meiner Familie habe ich in meinem Bekanntenkreis keine russisch- oder osteuropäischstämmigen Menschen, weswegen ich euren Podcast umso mehr schätze. Dankeschön, das freut uns sehr. Eine meiner liebsten Rubriken ist der Aberglaube der Woche. Da muss ich immer an meine Mutter denken. Ich habe vor kurzem mein Studium beendet und bin deswegen seit Anfang des Jahres auf Jobsuche gewesen. Also es war so Jobsuche, Punkt, 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 gewesen. Das ist ein kleiner Spoiler zu dem, was jetzt kommt. Als ihr den Aberglauben vorgestellt habt, wo man seinen Wunsch an seinen Wasserkocher kleben soll, damit er in Erfüllung geht, habe ich es direkt ausprobiert. Ich habe vorher noch nie was davon gehört und dachte, ich gebe dem mal eine Chance. Finde ich ja schon mal ganz gut. Erstmal eine Chance geben. Finde ich gut, optimistisch. Ist ja kein Schaden, genau. Dann schreibt sie weiter. Nachdem ich meine erste Bewerbung abgeschickt hatte, hatte ich meine Wunschstelle samt Firma auf einen Zettel notiert, am Wasserkocher angebracht, ganz fleißig Tee getrunken. Die Firma hat sich bereits am nächsten Tag bei mir gemeldet und ein paar Wochen später hatte ich einen Arbeitsvertrag vorliegen. Zufall, könnte man meinen.
Wenn das nicht am Wasserkocher liegt, ich will ja nicht
dann
sagen.
Dann sagt sie, naja, ich habe den Job dann jedoch trotzdem nicht angenommen. Ah. Plot Twist. Weil ich mit den gegebenen Konditionen und dem, wie sie sich herausgestellt hat, sehr unsympathische Chef, nicht zufrieden war. Das finde ich sehr gut und sehr wichtig.
Sehr gut.
Dass man auch mal seine Wünsche hinterfragt und dass man nicht einfach nur Ja sagt, weil man was manifestiert hat. Das finde ich ja wirklich gut.
Sehr
also, dass
gut.
Man da,
sehr differenziert, dass man, sehr reflektiert,
ja,
finde
ich auch. Muss man kurz einfach sagen an dieser Stelle. Dann schreibt sie aber weiter, ist noch nicht vorbei. Etwas Zeit verging, ich hatte ein paar Bewerbungen verschickt, aber es war nicht wirklich etwas Passendes dabei und den Wasserkochertrick habe ich auch nicht nochmal verwendet. Vor kurzem hatte ich dann allerdings ein interessantes Unternehmen entdeckt, bei dem ich mich initiativ auf ein Praktikum beworben habe, obwohl ich eigentlich eine Festanstellung wollte, aber dachte, so hätte ich mehr Erfolg. Okay, guter Tipp. Diesmal habe ich wieder eine Notiz an meinem Wasserkocher geklebt, fleißig Tee getrunken, knapp 2 Wochen später habe ich ein Jobangebot von dem besagten Unternehmen bekommen.
Oh my gosh.
Und jetzt kommt sogar eine Festanstellung statt eines Praktikums. Das finde ich krass.
Das ist krass.
Welches ich diesmal auch freudig angenommen habe. Yay, wow. Glückwunsch.
Glückwunsch.
Das heißt, sie sagt, 2 von 2 Mal hat dieser Aberglaube also nun bei mir funktioniert. Ob es Zufall war oder nicht, wer weiß. Ich bin jedenfalls total überzeugt und kann an dieser Stelle nur den Tipp geben, wirklich einen Wasserkocher zu benutzen und nicht provisorisch einen Topf. Außerdem habe ich die Notiz auch immer brav durchgehend dran gelassen, bis ich eine Rückmeldung bekommen habe. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin noch ein größerer Fan der Rubrik. Ganz liebe Grüße, Sonja.
Also wirklich, ich habe so ein bisschen jetzt mehr Vertrauen generell in die Menschheit nach dieser Nachricht. Ich weiß nicht. Es klingt alles so perfekt, das ist kaum zu glauben.
Oh, diese Nachricht darf halt meine Mutter auf keinen Fall hören, weil sie sagt ja auch, dass es da nur mit einem Wasserkocher geht. Und ich habe ja gedacht, das ist Quatsch, weil es liegt ja an der Kraft des Wassers und den Gedanken und nicht am Wasserkocher. Aber jetzt hat Sonja gesagt, es muss der Wasserkocher sein.
Vielleicht ist es also ja wirklich die Kraft des Wassers, dann braucht man gutes Wasser von einer guten Quelle. Jetzt ist die Frage,
ja.
Welches Wasser hat sie benutzt?
Okay, pass auf, wenn wir das noch weiter und noch ernster nehmen, macht fast Jan Böhmermann noch ein Video über uns. Der hat nämlich jetzt eins zum Thema so Astrologie und Sternzeichen gemacht und das natürlich auch ein bisschen auf den Arm genommen.
Ich fände super, wenn Jan Böhmermann über uns ein Video macht. Also lass uns weiter drüber sprechen.
Lass uns weiter über Aberglauben reden. Dankeschön, liebe Sonja, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Es hat uns sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir mitzufiebern und vor allem deinen Erfolg zu feiern. Das ist richtig, richtig nice. An was auch immer es lag, wahrscheinlich lag es aber auch ganz viel, muss man auch nochmal sagen, an deiner Qualifikation.
Ich glaube auch. An deinem Ehrgeiz, an einer sehr guten Bewerbung, an Mühe, die du reingesteckt hast, genau. Und Zeit.
Aber hat der Wasserkocher geschadet? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Vielleicht hat es sich dann noch mehr Mühe gegeben wegen dem Wasserkocher.
So, und allein das ist es ja schon wert. Also vielen Dank an den magischen Wasserkocher an dieser Stelle. Ich finde, das ist übrigens auch, wir hatten ja letzte Woche über Tattoo-Motive geredet. Mhm. Ich finde, magischer Wasserkocher. Stell dir mal vor, ein Wasserkocher mit so ein bisschen Glitzer und Sternen und solchen Sachen könnte ja auch vielleicht ganz gut sein.
Ja, das ist ein sehr, sehr gutes, kreatives Tattoo-Motiv. Das könnte man sich auf jeden Fall mal überlegen, ob das jetzt vielleicht das Niette-Mädchen-Tattoo ist.
Also, eure Skizzen gerne an Niette-Mädchen.
Das ist ein Samovar.
Ein magischer Samovar. Kann das bitte irgendjemand schön zeichnen? Das fände ich schön.
Danke.
Würdest du dir das tätowieren, wenn das jemand zeichnet? Sei vorsichtig mit dem, was du jetzt sagst.
Lass uns nächste Folge drüber sprechen nochmal.
Die kommt ja schon nächste Woche, ne?
Ja, die kommt schon nächste Woche.
Na gut, Leute.
Okay, danke
Vielen Dank
fürs Zuhören.
Genau, danke. Dabei.
Bewertet unseren Podcast wie immer, wenn ihr jetzt gerade zum Beispiel auch neu hier seid. Und ich hoffe, wir hören euch auf jeden Fall nächste Woche wieder.
Yes, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Baka.
Werd gesund noch weiterhin.
Ja, danke schön.
Die Europawahl 2024 steht quasi vor der Tür. Zeit, mal bei unseren Nachbarinnen und Nachbarn anzuklopfen. 450 Millionen Gesichter und Geschichten aus 27 Ländern. Und ein paar dieser Geschichten wollen wir euch erzählen. Ich bin Hannes Kunz. Und in jeder Folge von 27, der Podcast zur Europawahl, stelle ich euch jemanden aus einem EU-Land vor. Und ich erzähle seine oder ihre persönliche Geschichte. Gemeinsam mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD-Studios schauen wir uns dann die Hintergründe dieser Geschichte an und wir zeigen euch, warum sie uns im Endeffekt alle betrifft. Wenn ihr Lust habt, dann nehme ich euch in den Wochen vor der Wahl mit, quer durch Europa, zu den Menschen in Europa. 27, der Podcast zur Europawahl. Ab dem 9. Mai in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.